mal da bin. Der Podcast von und mit UDERM and Friends. Folge 9. Ich bin Christine von UDERM. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ziel unseres Podcasts ist es ja, euch Themen und Personen aus der Welt der Dermatologie vorzustellen, die irgendwas Besonderes, Außergewöhnliches mitbringen. Dore, dein Gast erfüllt es heute wieder mal zu 100%. Die ist nämlich nicht nur angehende Dermatologin, sondern auch noch Influencerin und, Trommelwirbel, amtierende Miss Germany. Ja, richtig gehört. Wir bewegen uns heute quasi in Promi-Kreisen. Herzlich willkommen, Valentina Busig. Schön, dass du da bist.
Herzlichen Dank, Christine. Danke, Dorit, für die Einladung. Also allein, dass ihr mich hier als Promi genannt habt, hat sich direkt gelohnt, dem Podcast zuzusagen. Aber ich bin auch ein großer, großer Fan von Podcasts. Ich habe auch in euren schon fleißig reingehört und freue mich auch gerne, im Kreise der Dermatologen hier heute mit euch zu plaudern.
Wunderbar, Valentina. Es freut uns sehr zu hören, dass du schon fleißiger UDERM-Podcast-Hörer bist. Aber bevor wir starten, möchte ich es mir natürlich nicht nehmen, im Namen aller UDERM-Zuhörer und von unserem UDERM-Team natürlich, dass wir dir ganz offiziell auch an dieser Stelle und im Rahmen dieses Podcastes ganz offiziell nochmal ganz herzlich gratulieren zu Miss Germany 2025. Und was uns alle noch viel stolzer macht, das hatte Christina schon angedeutet, ist einfach, dass du angehende Dermatologin bist. Und in diesem heutigen Podcast geht es selbstverständlich auch um dermatologische Aspekte, Möglichkeiten, Visionen, Themen, die wir ansprechen wollen mit dir zusammen. Aber es beginnt natürlich mit deinem Titel, mit deiner Mission. Und vielleicht können wir hier auch gleich einsteigen. Denn ich muss gestehen, dass ich mich zuvor mit Schönheitswettbewerben nicht ganz richtig beschäftigt habe. Ich hatte ganz viele Klischees in meinem Kopf, wie wahrscheinlich auch andere Menschen, hoffe ich, wie dass die Frauen ganz dünn, schlank, stunning aussehen und körperbetont über den Catwalk gehen. Und dann war ich schon sehr überrascht und hatte mich gefragt, nachdem ich erfahren hatte, dass du es geworden bist im Februar, was bewegt eine Ärztin dazu, dort mitzumachen? Und dann musste ich im Rahmen von ChatGPT einmal fragen, erzähl mir doch mal bitte was über Miss Germany, also dem Wettbewerb. Und dann wurde ich aufgeklärt und ich hoffe, das stimmt, was ChatGPT mir geschrieben hat, nämlich dass dieser Wettbewerb ungefähr seit 2019 nicht jetzt erstmal reformiert wurde und es im Prinzip darum geht, dass Frauen, meines Wissens auch ohne Altersbegrenzung, eine Plattform geschaffen wird, die sich für andere einsetzen, die Projekte oder Visionen planen oder auch schon umgesetzt haben und somit einen positiven Beitrag für unsere Gesellschaft leisten. Und daher lass uns bitte einsteigen mit der Frage, was hat genau dich bewogen, sich dort zu bewerben?
Also erstmal, Dorit, du hast alles vollkommen richtig von ChatGPT gesagt bekommen. Miss Germany ist schon längst kein Schönheitswettbewerb mehr und das war mir auch nicht so bewusst. Und dann sehe ich eines Tages per Zufall auf LinkedIn diese Ausschreibung, Miss Germany sucht neue Bewerberin, und dachte, oh ja, wild. Die sind mittlerweile auch auf LinkedIn unterwegs und dann hatte ich gesehen, Empowering Women. Du hast eine Mission, die die Gesellschaft positiv verändert. Und dann habe ich gedacht, das ist ja was ganz anderes. Habe mir die Website angeschaut und gemerkt, okay, das ist nichts für eine Ärztin. Da werden eher Managerinnen gesucht, da werden Gründerinnen gesucht. Ich habe ja nichts gegründet, ich habe keine eigene Firma. Ich gehe nur in die Klinik an die Arbeit und habe da so ein kleines Side-Hustle, an dem ich arbeite. Also ich war mir komplett unsicher, ob ich als Ärztin zu der Plattform Miss Germany passe. Was mag ich? Ich rufe natürlich meinen Partner an, rufe meine Mutti an und meine so, hey, soll ich mich da vielleicht bewerben? Was denkt ihr? Aber es kostet 99 Euro. Und meine Familie direkt so, natürlich bewirbst du dich. Was denkst du denn? Und mein Projekt beschäftigt sich ja mit künstlicher Intelligenz in der Medizin. Und ich hatte nur noch 2 Tage Zeit, mich zu bewerben. Aber man musste so ein Online-Profil ausfüllen und ein Video hochladen. Ich war gerade auf dem Weg nach Berlin, hatte dafür keine Zeit am Berliner Hauptbahnhof. Da ist so, ja, wie kann ich das denn schlau umgehen? Und hoffentlich hat niemand anders diese Idee. Ich verwende meinen KI-Avatar. Weil ich mich ja so oft damit beschäftigt habe, dachte ich blöderweise irgendwie, ja, bestimmt haben andere auch schon die Idee gehabt und das ist nicht originell. Und dann habe ich meinen eigenen digitalen Vertreter für mich sprechen lassen und gesagt, ich bin die digitale Vertreterin von der Valentina. Wenn ihr die echte kennenlernen wollt, dann ladet sie doch ein. Und so bin ich bei Miss Germany gelandet und habe dann im Endeffekt auch gewonnen, was immer noch komplett surreal ist. Mhm. Und dass ihr auch eben meintet, Influencerin, war mir noch gar nicht klar, dass ich eine bin.
Jetzt schon. Also wenn ich jetzt wandere. Ach Mann.
Ja, alleine spannend. Wenn man,
also alleine, wenn man die Geschichte, ne?
Allein wenn man die Kategorien dieses Wettbewerbs sich anschaut, dann bist du definitiv eine Influencerin. Es sind Mover, Founder, ja, was war das dritte? Leader. Genau, und bewusst werden Frauen angesprochen. Also wenn das nicht die Mädels aus der Schule abhebt und begeistert, wer dann? Ja, und dann hast du auch noch unter Zeitdruck den ultimativen Elevator-Pitch hingelegt. Also bitte, das ist alles, was es braucht, offensichtlich.
Vielen Dank. Danke
euch. Wie sieht das dann eigentlich aus, Valentina? Okay, du hast eine Zusage bekommen. Wie geht's dann weiter oder wie ging es weiter? Also was hat man da für Vorbereitungen zu leisten? Und vor allem, wie hast du das geschafft? Ich meine, du warst in Vollzeit auch noch tätig an der Uni, ne? Also wie sah das konkret aus? Kannst du uns da nochmal mitnehmen in deine Anfangsreise?
Sehr, sehr gern. Also, ich habe ja Vollzeit gearbeitet, zum Zeitpunkt der Aufnahmen immer noch 42-Stunden-Woche, manchmal 60-Stunden-Woche mit den Bereitschaftsdiensten an der Uniklinik in Gießen. Ich habe mir immer Urlaub genommen. Urlaub oder Freizeitausgleich. Meine ganzen Urlaubstage sind dann im Endeffekt draufgegangen. Aber ich habe mir nie unbezahlt freigenommen oder geguckt, halt, dass es auch mit den anderen Kollegen passt. Und das war im Endeffekt auch so. Ich habe dann eine funny Story. Die Top 90, als die verkürt worden ist, das war einfach eine E-Mail. Okay, die habe ich zu Hause erhalten, war aber auch super spannend. Aber als ich in die Top 45 gekommen bin, habe ich es herausgefunden, als ich eine Ganzkörperuntersuchung gemacht habe. Patientin steht nackig vor mir. Ich schaue mir so den Rücken an. Ich lande so beim Po und schaue mir alles ganz genau an. Und plötzlich vibriert die Apple Watch. Und ich sehe nur den Namen einer anderen Kandidatin. Und ich wusste, ich bin weiter bei einer GKU. Ich dachte so, ah ja, habe alles schnell zu Ende gemacht. Meinst du, ja, das und das habe ich entdeckt. Wir sprechen gleich, ziehen Sie sich doch mal in Ruhe an. Bin aus diesem Büro rausgestürmt. Musste erstmal auf LinkedIn nachschauen, ob ich weitergekommen bin, weil in dieser Runde mussten wir uns Frauen gegenseitig verkünden. Ah, ich bin echt spannend. Weitergekommen.
Okay. Gute Idee.
Und das war ganz wild und mit einem riesigen Lächeln bin ich wieder zurück zur Patientin und ihrer Tochter. Also, und so erfährt man das parallel zum Job.
Verrückt. Und hast du der Patientin gesagt, was gerade passiert war, warum du so euphorisch warst?
Nee, auf keinen Fall. Also ich habe es ja auch sehr lange geheim gehalten. Mhm. Spätestens ab der Top 45 hat mich auch der Chef angesprochen und meinte so, ah ja, Top 45 habe ich gehört, ohne den Namen Miss Germany zu droppen. Also, ja, was kommt denn als nächstes? Ich meinte so, Top 18, also, ja, dann viel Erfolg. Und ich habe daraus echt keine große Sache gemacht. Kollegen, die mir auf Instagram gefolgt haben, haben es ja dann auch gesehen. Zeitungsartikel kam einer nach dem anderen. Und irgendwann haben mich auch die Patienten angefangen anzusprechen und haben mich wiedererkannt. Und aktuell ist es so, dass ich mich gar nicht mehr mit meinem Namen vorstelle, weil ich dann erkannt werde. Und ich will nicht, dass es um mich geht, sondern möchte mich auf den Termin fokussieren und möchte das bisschen trennen. Und dann von der Bewerbungsphase war das dann so, dass ich zum Beispiel für die Top 90 war ich nur einen Tag weg, einen Freitag, hatte dort 5 Minuten Zeit, um mich vorzustellen und meine Mission vorzustellen, um da das Team zu überzeugen, hatte ich noch gedacht, 5 Minuten, ich könnte euch eine Stunde einen Vortrag halten und wäre noch nicht fertig. Hab's dann 5 Minuten geschafft, um dann in Berlin in der Top 45 zu landen. Das war ein Wochenende, da war ich im Zypernurlaub mit der Familie, habe den abgebrochen, bin extra nach Berlin reingeflogen, um dort 1 Minute Zeit zu haben, die Jury zu überzeugen. Und das ist einfach...
Deine Kategorie, in der du ja angetreten und bist und gewonnen hast, ist also Female Mover. Jetzt hast du gerade gesagt, du hattest 5 Minuten Zeit, um deine Mission vorzustellen und zu erklären, was du genau machst. Ich würde dir jetzt 1,5 Minuten geben.
Ist noch mehr, als ich im Finale hatte.
Dann shoot.
Meine Mission ist es, die Patientenaufklärung in Deutschland mithilfe von künstlicher Intelligenz zu revolutionieren. Bedeutet, ab sofort sollten unsere Patienten uns auf Augenhöhe begegnen. Wir haben unseren Patienten irgendwann mit Dr. Google verboten, ihnen aber nie eine Alternative geboten. Bedeutet, ab sofort sollten die Patienten in meiner Traumwelt auf einem Tablet bereits durch unseren digitalen Vertreter aufgeklärt werden über die Erkrankung, die sie haben, über die mögliche Prävention, über die Nachsorge. Und das in der eigenen Muttersprache und laienverständlich, ohne Fachbegriffe. Und damit unsere Patienten sich wirklich auf den eigenen Termin fokussieren können, gibt es auch das Video abrufbar für zu Hause, für die Familie noch, zum Beispiel als QR-Code. Und damit möchte ich erreichen, dass die Patienten dann im Termin sich zurücklehnen können und nicht mehr an ihre doofe Patientenliste denken müssen, die ihnen die Verwandtschaft beauftragt hat, abzufragen. Sowas wie, darf ich damit in die Sauna? Darf der Faden gezogen werden? Wann muss der Faden gezogen werden? Macht das der Haus- oder der Hautarzt? Das sind ja ewige Diskussionen und die Patienten sind dann nicht in dem Momentum. Und um das zu ermöglichen, nutze ich einen KI-Avatar.
Spannend. Und jetzt hast du ja das sehr schön in kurzer Zusammenfassung dargestellt. Aber um ein bisschen persönlicher zu werden oder anzuschneiden, gab es irgendwie für dich persönlich ein Ereignis, warum du dich bewusst genau dafür entschieden hast? Oder ist das wirklich aus der Arbeitssituation herausgestanden oder entstanden, Entschuldigung, oder hat sich entwickelt? Kannst du das irgendwie genauer differenzieren? Also es muss ja irgendein Effekt mal gegeben haben, wo du gesagt hast, nee, also das möchte ich jetzt wirklich angehen, weil.
Ja, zwei Auslöser. Der eine in der Kindheit war ich oft krank gewesen. Ich habe eine Nieren-OP gebraucht, die ich dann in Deutschland gerade so bekommen habe. Aber aufgrund von Sprachbarrieren, Medizin, da konnten meine Eltern bereits gar schon Deutsch. Wir sind ja als Späteraussiedler zurück nach Deutschland gekommen. Aber die konnten halt kein Medizinisch. Und nur weil wir einen befreundeten Arzt hatten, der ebenfalls nach Deutschland ausgewandert ist, der Nachdruck gemacht hat, weitere Untersuchungen durchzuführen, habe ich die Nierenoperation bekommen. Und seitdem wollte ich unbedingt Ärztin werden. Und dann war ich auch happy mit der Laufbahn. Aber irgendwann während der Uniklinikzeit war ich frustriert, weil das ist für die Patienten als auch für die Ärzte ein reines Überleben. Von Tag zu Tag, man hat eine relativ hohe Auslastung als Haus der Maximalversorgung. Und als ich dann in der Onkologie gelandet bin, habe ich verstanden, hey, was bedeutet eigentlich Krebs und was bedeutet eigentlich als Patient nicht zu verstehen, was mit einem passiert und für was man sich denn entscheiden soll? Weil ja oft die Patienten dann gemeint haben, ja, was würden Sie denn machen? Und spätestens da hatte ich das Gefühl, ich habe nicht genug Zeit für die Patienten, wie ich mir gerne Zeit nehmen würde. Klar kann man immer unbezahlte Überstunden machen, aber auf Dauer funktioniert das System einfach so nicht. Und ich kann auch als Zweitsprache Russisch, kann da auch übersetzen, kann zum Beispiel den ukrainischen Flüchtlingen bei mir in der Sprechstunde sehr gut helfen und habe ja dann am Gesicht gesehen, wie sich die Emotionen direkt ändern. Dass man merkt als Patient, sie hat mich ja wirklich verstanden. Und um diese Sicherheit zurückzugeben und weil nicht jeder eine Zweit-, Dritt-, Viertsprache kann und das auch noch medizinisch und fließend, habe ich eine Alternative gesucht und das bietet der KI-Avatar. Also ich mag so Zukunftssachen, Zukunftsfilme, Black Mirrors, so Zeugs und bin da sehr KI-Technik-affin und mag so neue Produkte auszuprobieren. Deshalb hatte ich dann entschieden, ja, warum machen wir das nicht eigentlich bei uns?
Und diese KI-Avatare für die Patientenaufklärung, was haben wir uns darunter genau vorzustellen? Also damit meine ich, wie bist du in die, ich sage jetzt mal plakativ, in die Entwicklung gegangen? Ne? Also man hat eine Vorstellung, man möchte diese Idee möglichst umsetzen. Was waren so deine ersten Schritte? Also wie geht man daran an diese ganze Thematik? Kannst du uns da auch nochmal mitnehmen?
Ja, und zwar, es gibt einfach viele Fremdfirmen, die das mittlerweile anbieten. Das heißt, ich habe keine eigene künstliche Intelligenz entwickelt. Dafür hätte ich ja ein eigenes Studium gebraucht. Sondern ich verwende eine amerikanische Fremdfirma, mit der ich diese Videos generiere. Das heißt, mein Ziel, ich leite ja auch eine fragenbogenbasierte klinische Studie an der Uniklinik Mainz, war das Projekt so sicher zu gestalten, dass niemand was kritisieren kann. Bedeutet, das ist noch kein Live-Avatar, der fehleranfällig sein könnte, wo ich gucken muss, mit was füttere ich denn ihn mit an Informationen, sondern nehme diese Basisaufklärerin, in unserem Fall Basalzellkarzinom, Spinalzellkarzinom, Melanom, Sentinel-OP und erstelle Videos dafür, passend zu den Themen, was mache ich als Prävention, was mache ich als Nachsorge, wie läuft die Operation, was habe ich überhaupt? Und das mit dem Gesicht der behandelnden Ärzte. Und dann kann sich dann der Patient auf einem Tablet die eigene Muttersprache aussuchen, die Sprachgeschwindigkeit aussuchen, Untertitel anklicken und sich das Video so oft anschauen, wie einfach nötig. Und dieser Avatar ist immer freundlich, immer entspannt und erklärt
immer
das sehr,
gelaunt.
Sehr gern. Immer gut gelaunt.
Selbstverständlich.
Und erklärt es dir sehr gerne zum siebten Mal, ne?
Und wenn du dir das theoretisch wünschen könntest, also wir spinnen jetzt mal ein bisschen rum und blicken mal in die Zukunft und das Projekt wird immer größer und ausgebauter. Wäre das etwas, was du dir träumen und hoffen kannst, also dass es komplett in der Dermatologie angewendet werden kann? Jetzt haben wir ja viel dermato-onkologische Themen. Gut, da bietet es sich natürlich auch, könnte man jetzt sagen, an, aber wir haben ja auch große andere Themenfelder. Also dass man sozusagen so etwas entwickelt für die breite Masse, die breite Themenwahl, die wir da letztendlich haben. Und wenn ja,
genau.
Wahrscheinlich braucht man da auch viel mehr Empowerment und Stärke, die dahinter steckt, ne? Weil das kann man ja alles selber gar nicht leisten.
Richtig, ich habe mit der Dermatologie angefangen, weil ich dort selber arbeite, aber ich möchte gern alle Fachbereiche bedienen. Und da fokussiere ich mich vor allem auf onkologische Themen in jedem Fachbereich und auf operative Themen. Weil das Wort Krebs, Horrordiagnose, spätestens bei diesem Wort schalten ja alle ab. Man hat gar nicht diese emotionale Kapazität, in dem Termin überhaupt aufzupassen. Da müssen wir ran und bei operativen Eingriffen. Das sind so zwei Aspekte, wo man als Patient super viel Verantwortung abgibt an eine wildfremde Person mit der Hoffnung, das wird schon und die macht das schon gut und aber mein Bauchgefühl sagt, da fehlt noch was. Ich habe nicht alles verstanden, aber ich habe gelächelt und genickt, wie wir früher in der Schule. Hauptsache, wir werden nicht angesprochen. Und das möchte ich vermeiden. Also aktuell bin ich auch mit anderen Startups in Austausch. Ich darf noch nicht zu viel verraten, aber spätestens bei der DDG wird es offengelegt, ob ich da mit jemandem in Kooperation trete. Also ich muss nicht was Eigenes gründen. Das ist ja Ziel. Ich möchte ein eigenes Unternehmen haben, um möglichst viele Patienten aufzuklären. Das heißt, der aktuelle Job ist für mich sehr frustrant, weil ich schaffe gerade so unter Zeitdruck die 20, 22 Patienten pro Tag. Ich erhoffe mir aber mit diesem Unternehmen hunderte Patienten pro Tag und später hunderttausende Patienten pro Tag zu erreichen und deutschlandweit aufzuklären. Und da muss man ja irgendwo klein anfangen. Deshalb braucht man ja auch ein größeres Team. Deshalb bin ich da auch auf der Suche nach einem Team mit ähnlichen Interessen, um dann nicht als Konkurrenz, sondern als Mitspieler zusammen einzugehen und an diesem gemeinsamen Projekt zu arbeiten.
Ist diese KI, die jetzt ja hier mit dem Patienten kommuniziert und ja aufklärt, Fragen beantwortet wahrscheinlich auch?
Noch nicht, aber das kommt. Das
okay.
kommt alles.
Und hat die eine Übergabestelle sozusagen? Gibt es einen Moment im Gespräch, im Patientenkontakt, wo die KI sagt, jetzt wird es sehr emotional oder an dieser Stelle kann ich als KI nicht gut agieren. Ich übergebe zurück an den behandelnden Arzt oder an die behandelnde Ärztin. Ist da so eine Interaktion mit eingebaut?
So konkret nicht, sondern etwas anders. Ich plane das für Universitätskliniken, wo zum Beispiel die Diagnose schon feststeht, dass das Tablet bereits im Wartezimmer zur Verfügung gestellt wird mit Kopfhörern, damit man sich das in Ruhe anschaut. Das heißt, man hatte schon Kontakt zu der Diagnose gehabt. Das ist dann nicht ein Schock und die Diagnoseübermittlung läuft nicht über das Tablet. Aber man kann dann besser vorbereitet reingehen. Es gibt ja einen Grund, warum die Patienten an die Uniklinik kommen. Die brauchen eine große OP oder eine Immuntherapie. Und dass man da schon erste Hürden meistert und mehr Informationen den Patienten bereitstellt. Zum Beispiel in einer fachärztlichen Praxis würde ich das dem Gespräch anschließen, dass man sich das danach in Ruhe als mehr Informationen anschauen kann. Mein Ziel ist es dabei auch, dass wir durch diesen KI-Avatar mehr Zeit im Gespräch haben für die Psyche und mehr Zeit für die Emotion. Aber aktuell rasen wir ja irgendwie durch die Aufklärung durch und sagen, ja, ja, und das müssen Sie heute unterschreiben, weil sonst können wir den OP-Termin nicht planen und dann wie sind Sie denn im Knochenextrakt so blablabla. Man selber hört sich ja selber schon gar nicht zu. Kann man ja auch gar nicht. Und das trauen wir Patienten zu, die noch nie was mit Medizin zu tun hatten.
Und ist das von Anfang an gut angenommen worden? Weil wie war so das Feedback der ersten, ich sag jetzt mal, Testpatienten? Oder musstest du auch, also ist ja durchaus auch erklärungsbedürftig vielleicht gerade in der Anfangszeit, ne?
Ich habe es vor allem an meinen ukrainischen Patienten probiert. Und die meinten, dann ist das komplett egal, dass das eine KI ist. Sie haben die Information in der eigenen Muttersprache. Und wenn die Ärzte nicht ukrainisch oder russisch sprechen können, dann sind sie einfach dankbar, die Informationen zu bekommen. Und auch bei den rein deutschsprachigen Patienten habe ich das angefragt, weil mein Ziel ist es ja dann nicht, die Thieme Bogen einfach mündlich vorführen zu lassen, sondern wirklich keine Fachwörter zu verwenden. Und man könnte den Präsidenten von was auch immer hinsetzen und über Krebs aufklären. Diese Person würde auch nicht mehr zuhören können, weil man einfach unter Schock steht und der Kopf schaltet ab. Das ist wie, als ich Miss Germany gewonnen habe. Man hätte mir alles verkaufen können. Ich stand so neben mir.
Ja, das ist über Sender und Empfänger, ne? Ja, ja, was kommt an und was, genau. Ja, ja.
Da kann man einfach verarbeiten. Zu viel, richtig.
Und Valentina, auch das ist sicherlich Zukunftsmusik, aber wir spinnen auch hier wieder mal weiter, wenn die KI sich weiterentwickelt oder die KI-Avatare und somit auch die Patientenaufklärung. Könnte man sich jemals vorstellen, ob es diese menschliche Arzt-Patienten-Kommunikationsaufklärung irgendwann auch mal ersetzen könnte oder ist das wirklich zu fiktiv? Also es braucht wahrscheinlich immer beide Ebenen, auch perspektivisch, oder? Also, weil das ist ja auch das Besondere an uns Ärzten und das Besondere an dieser Beziehung und auch die Vertrauensbasis, die dahinter steckt, ne? Aber das war so in Vorbereitung auf dieses Gespräch so ein bisschen meine innerliche Frage. Ist es etwas, was das durchaus abrufern kann? Ja, nein? Oder ja, sind das nur Visionen? Und es ist vielleicht auch gefährlich, ja, wenn man es nur über so eine Sache macht, ne?
Auf jeden Fall. Es kommt ja auch, wir fangen mal chronologisch an. Ich möchte auf jeden Fall damit erreichen, dass wir überhaupt die Kapazität bekommen, als Ärzte und als Ärztinnen, uns mehr auf unsere Patienten fokussieren zu können. Hm. Die kompletten Aufklärungen, das Sachliche drumherum kann eine KI sehr gut, vor allem, wenn man das so mit fertigen Videos macht, wie bei mir, bei diesen standardisiert, diesen kontrolliert, einem Klinik oder Praxis angepasst. Wenn wir aber einen Live-Avatar nehmen, der in Zukunft auch kommt, der dann gefüttert worden ist mit Informationen, der hat auch irgendwann die Grenzen erreicht und dann muss man auch gucken, inwieweit so künstliche Intelligenz emotional schlau sein kann und da auch mithelfen kann. Aber dieses Projekt soll vor allem dienen, uns Zeit zu ersparen, die Patienten zu informieren und denen auch ein Wissen zu vermitteln, das sie ja nicht über Dr. Google beziehen dürfen. Und meine Mutti verwendet zum Beispiel sehr gerne ChatGPT. Seitdem diskutiert sie auch medizinisch mit mir viel mehr und hat dann Sachen nachgelesen und meinte, nee, sie darf jetzt keine Eier mehr essen. Und ich so, warum nicht? Weil das ChatGPT gesagt hat. Und dann habe ich es bei mir eingegeben. Ich so, ja, aber mein ChatGPT sagt, du darfst da ja essen. Also man muss da immer aufpassen. Jede Technik hat seine
auf
Grenzen.
Jeden Fall. Und ich finde das auch, ne? Und interpretiert und damit umgehen kann, ne? Ja, ja.
Richtig. Und ich finde, wir als Menschen müssen bei der Behandlung von Menschen immer dabei bleiben.
Ich würde ganz gerne mal hier einen ganz kleinen Cut machen und ein bisschen unseren altbekannten Word-Rap einbauen. Ich hatte dir ja schon mal gesagt, dass wir das ganz gerne machen und auch nichts verraten, Valentina. Und würde gerne, dass du wirklich intuitiv antwortest. Ja?
Mhm.
Bist du bereit?
Ich bin sowas von bereit.
Dann legen wir mal los. Podcast oder Buch?
Podcast.
Kreative oder Denkerin?
Denkerin, leider.
Eule oder Lerche?
Eule.
Gießenstadt oder Thüringer Land?
Ei, das ist schwierig. Gießenstadt schon. Eher Berlinstadt, aber das stand ja nicht zur Option.
Nein.
Genau.
Romantik-Schnulze oder Thriller?
Thriller.
Katze oder Hund?
Große Diskussion mit meinem Partner. Final gewonnen hat der Hund. Aber ich mag beides, aber eher Hund. Katze kann ein bisschen so König sein und ich brauche jemanden zum Kuscheln.
Wenn ich mich hier kurz einmischen darf, Katzen sind fiese Gesellen. Ich wollte das einmal gedroppt haben, wir können weitermachen.
Ich bin ganz bei der Christine. Okay, geht weiter. Teamplayerin oder Eigeninitiatorin?
Beides. Aber ohne ein gutes Team ist super schwierig. Mhm. Ohne ein gutes Team läuft gar nichts, deshalb Teamplayerin.
Kochen oder backen?
Backen.
Sommer oder Winter?
Sommer, 1000%.
Evidenz oder Intuition?
Evidenz.
Und die letzte Frage oder Antwortmöglichkeiten. Forscherin oder Praktikerin?
Praktikerin. Ja, gefällt mir sehr gut.
Wie auch bei allen anderen werden wir das natürlich als abschließendes, allumfassendes Werk über Valentina Busig ab sofort verwenden. Es gibt dem nichts mehr hinzuzufügen. Das ist jetzt dein CV, den du zukünftig immer wieder zu lesen bekommen wirst. Ich würde aber auch gerne noch mal ein bisschen die Gelegenheit nutzen, wo wir einen Promi im Podcast haben,
Absolut.
Dorit.
Absolut, ne? Lass uns wieder zurückkehren dazu.
Also wirklich, würde ich auch noch mal ein bisschen die Valentina kennenlernen, die hier vor uns sitzt. Und da ist mir auch in der Vorbereitung eins so ein bisschen aufgefallen, um nochmal auf das Thema dieser Misswahl auch zurückzugehen, auf diesen Contest, wo es ja darum geht, Frauen zu fördern, Frauen eine Plattform zu geben, Frauen, die was bewegen können. Und wir wissen natürlich, warum, woher das kommt und finden das sensationell, dass es überhaupt dass es heutzutage diese Entwicklungen auch gibt. Ich würde aber gerne mal wissen, wie du selber deinen eigenen, vor allem Berufsalltag, aber vielleicht auch privat, erlebst, ob du auch noch das Gefühl hast, da gibt es Diskrepanzen, da gibt es Lücken, es braucht diese Förderung oder ich erlebe dich jetzt die ganze Zeit als eine, wo ich denke, ja, die marschiert da so durch, die macht, was ihr in den Kopf kommt und die zieht das durch und dann läuft das. Wie würdest du das selber beschreiben?
Sehr schöne Frage. Also erstens, Frauen fördern, finde ich super wichtig. Medizin ist ja eigentlich weiblich. Und auch im Studium waren wir eigentlich mehr Frauen als Männer. Aber die Führungspositionen übernehmen auch statistisch gesehen, deshalb Evidenz, mehr Männer. Deshalb, ich war ja in der Kategorie Mover, männerdominierte Bereiche und MINT, Mathematik, Informatik, Technik, Naturwissenschaften. Und deshalb, manche haben auch kommentiert, ja, das ist doch Medizin, kein männerdominierter Beruf, das sind nur Frauen. Aber man muss ja gucken, in welchen Positionen. Und wir haben leider immer noch das Klischee, dass sich Frauen zu wenig zutrauen. In der Medizin werden wir auch relativ spät fertig mit dem Facharzt. Familienplanung steht irgendwann an. Und so traut man sich vielleicht irgendwann nicht die Oberarztstelle an, eine eigene Praxisgründung. Und wenn man da innerhalb der Medizin auch so eine Art Netzwerk hätte, wie Instagram, LinkedIn, wo man sich gegenseitig austauscht und als Frauen unterstützt, weil da sehe ich noch auf jeden Fall Ausbaufähigkeit. Also ich habe oft das Gefühl gehabt, vor allem als ich noch Studentin war, jetzt weniger, dass Frauen, die bereits Ärztinnen waren und ich war im PJ, gerne Ellbogen ausgefahren haben in einem Bereich, wo man sagt, hier, wir kämpfen ja nicht mehr um den Studienplatz, sondern wir sind doch eigentlich fast in der gleichen Situation. Woran das liegt, weiß ich gar nicht. Also ich erhoffe mir einfach mehr Zusammenhalt unterhalb der Frauen. Den habe ich bei Miss Germany erlebt. Also das war der Wettbewerb Deutschlands und wir haben uns bis zum Ende unterstützt. Und das Gleiche wünsche ich mir auch in der Medizin, dass wenn man gerade eine junge Kollegin hat, auf sie zugeht, sie mitnimmt, man sollte einfach zu allen Menschen gleich sein. Meine aktuelle Formulantin hat mir zum Beispiel berichtet, bei ihrer letzten Formulatur hat sie die Ärztin nicht gemocht. Und nach 3 Monaten oder sie war da, das war irgendwie eine längere Zeitspanne, war ein Special Praktikum, ist sie auf sie zugegangen und hat gefragt, was denn eigentlich los war. Und da hat ihr die Ärztin einfach ins Gesicht gesagt, ja, du bist eine Frau und du bist jung. Das geht nicht. Und das ist nicht das erste Mal, dass ich es gehört habe. Finde ich sehr schade. Können wir auf jeden Fall mehr dran arbeiten. Und ich selber unterstütze einen Mentee von meiner Staatsstiftung und von meiner ehemaligen Schülerstiftung. Die möchte auch Ärztin werden. Und wir haben einmal im Monat einen Call, wo ich mir ihre großen Träume anhöre. Und anstatt zu sagen, ja, das ist viel zu unrealistisch, sorge ich dafür, dass diese Flamme, die in ihr brennt, einfach weiter brennt. Und ich sage, okay, das sind sehr große Pläne, aber wenn du das erreichen möchtest, dann müssen wir so und so vorgehen, dass wir jedes Mal so einen Strategie-Call haben und dass wir da in der Medizin einfach mehr uns austauschen und gegenseitig unterstützen, würde ich mir sehr, sehr, sehr wünschen.
Oh, ich mir auch, weil, ja, Entschuldigung, aber... Ja? Das ist ja auch bezogen, nicht nur bezogen auf die Medizin. Ich habe das auch, und Christine kann das bestimmt bestätigen, also spätestens, wenn man Mama wird, dann macht man es ja unter Frauen auch nicht recht. Ne? Du arbeitest zu viel oder du machst zu wenig für die Kinder oder. Also, dass man immer so mit Vorwürfen quasi konfrontiert wird oder andere nicht unterstützt oder für bestimmte Situationen auch einsteht oder zumindest auch fair steht. Also, ich kann das auch überhaupt nicht nachvollziehen. Ne? Also, gegenseitig unterstützen, helfen, fördern, wie du es so schön gesagt hast, mit der Flamme, die Flamme nicht erlöschen, sondern brodeln lassen. Das ist doch oder muss da eigentlich unser aller Ziel sein. Und ja, würde ich mir sehr, sehr wünschen, dass das generell gesellschaftlich viel mehr in den Fokus kommt, unabhängig von unseren Berufen, sondern allgemein gesprochen. Ne? Also ein Appell an die Frauen und dass man da nicht immer so bissig sein sollte.
Also es ist ja eigentlich auch wirklich absurd, wenn man es genau überlegt. Ja. Also es gibt ja auch diesen Begriff Müttermafia. Das ist ja genau das, was du gerade beschrieben hast, dass man in der Krabbelgruppe durchaus nicht von den anderen Müttern unterstützt wird in schwierigen Zeiten oder Tipps kriegt, sondern man wird begutachtet, man wird beäugt und sobald man nicht die bio-vegane Dinkelstange aus fairem Anbau aus der Handtasche zieht, sondern Gummibärchen, ist man ja auch direkt dran. Also und das Absurde daran ist, dass dieses Ausbremsen, dieses Niedermachen nicht von sicherlich auch von männlicher Seite kommt. Also klar, das darum geht es ja bei dem, was du geschildert hast. Aber wie oft die Frauen untereinander sich einfach nicht unterstützen, sich, also man
das
kennt
das. Sehr das schwer machen, ne?
Ja, in Managementpositionen ist es bekannt, dass Frauen, die es nach ganz oben schaffen, die ziehen unter sich die Strickleiter ein und dann ist Schicht im Schacht. Da kommt dann keine andere Frau mehr nach. Woher kommt es? Ich verstehe es auch nicht. Aber tatsächlich ist das natürlich, also es kommt von beiden Richtungen. Sowohl von Männern, die nach wie vor gerne ihre Domäne für sich behalten möchten. Wobei, da muss ich jetzt aber auch mal sagen, und deswegen kam meine Frage auf, ob du das heutzutage auch noch so erlebst. Ich arbeite ja auch in einer relativ männerdominierten Welt. Ich bin viel in Technologien, in der Businesswelt, im Vertrieb unterwegs, genau, sehr männerlastig. Aber ich kann tatsächlich sagen, dass sich da auch viel getan hat. Also die Männer haben oder verstehen auch langsam, dass wir Frauen sehr wohl ganz schön viel tolle Sachen können und manchmal sogar besser sind in bestimmten Dingen. Und die haben Ehefrauen zu Hause, an denen sie auch gelernt haben, dass Partnerschaftlichkeit zählt. Ich finde schon, dass es da auch eine Entwicklung gibt. Aber wenn wir gerade bei Klischees sind, Valentina, da fällt mir noch ein anderes Thema ein. Dorit grinst sich schon ein. Du hast ja gesagt, dass du dir den ein oder anderen unserer Podcasts auch angehört hast. Und einer war dabei, da haben wir echt viel Feedback von allen möglichen Seiten bekommen. Und da ging es nämlich um das Thema Clash of Generations.
Ja. Ding hatte ich aber gehört.
Und das ist natürlich ein total polarisierendes Thema, völlig klar. Ja. Ne? Also, und da würde mich interessieren, weil du sitzt jetzt hier vor uns als, ich glaube, du bist nicht mehr in der Z drin, aber
doch,
trotzdem.
Und ich bin
bist du
stolz
schon,
drauf. Ja,
du bist
ich bin
Z.
noch in der, ich bin noch Z. Ich habe es noch eingeschafft und ich bin
perfekt.
Super stolz.
Und jetzt haben wir hier einen Z-Promi hier sitzen. Ich muss gerade nachdenken.
Es sind aber Wortspiele heute hier.
Eieieiei. also jetzt haben wir aber wirklich mal jemanden hier, weil es ist uns ganz schwer gefallen, einen Gesprächspartner zu finden für diesen Podcast, ja. Wo es um die Generationen ging tatsächlich. Hätten wir dich vorher gekannt, Valentina, mein Gott. Also das haben wir schon wieder nicht gut eingefädelt.
Ja, das geworden.
Aber deswegen möchte ich das total gern jetzt auch mal nachholen und gern mal von
sehr
dir.
Sehr gern.
Wie siehst du das? Ist das Klischee? Ist das viel Geraune um nichts? Oder ist da was dran an der Z-Kritik? Wie würdest du das einschätzen?
Ich finde, Generation Z wird komplett unterschätzt. Ich finde die Entwicklung sehr gut. Auch ich habe jetzt reduziert von 42 Stunden auf 36. Ich werde trotzdem Montag bis Donnerstag 10 Stunden vor Ort sein. Aber ich habe reduziert, weil ich einen Side-Hustle habe, also weil ich ein Projekt aufbaue. Und ich werde höchstwahrscheinlich in naher Zukunft nochmal reduzieren müssen. Hauptsache, ich sage das in einem Podcast schon vorher, bevor es mal ein neuer Chef weiß, aber okay. Einfach mit dem Sinn, weil ich woanders meine Stärken sehe. Ich breche jetzt aus dem System raus. Klar, ich habe studiert. Ich habe ich habe 7 Jahre Medizin studiert. Wollte am liebsten jedes Semester abbrechen und habe mich da irgendwie durchgearbeitet, war fleißig. Und trotzdem, obwohl ich so gelitten habe und es mir schwer gefallen ist, sage ich, okay, ich erwäge den normalen Arztberuf vielleicht in Zukunft abzulegen und Unternehmerin zu werden und eine ganz andere Richtung für mich auszuprobieren. Und das ist das Besondere an Generation Z, dass wir uns trauen, neue Sachen zu machen. Einfach, weil wir das von anderen jetzt auch sehen, die atypische Wege suchen. Und vielleicht werde ich in diesem neuen Bereich glücklicher als gedacht. Ich bin Ärztin und das bin ich auch gerne, weil ich es gelernt habe, auch gut zu machen. Das macht mir auch dann Spaß. Ich sehe meine Erfolge. Aber ich fühle mich dann nicht genug erfüllt. Ich habe das Gefühl, dass ich dann mehr Ärztin bin als denn je, wenn ich dieses Projekt starte. Und wenn es nicht klappt, dann klappt es nicht. Dann gehe ich wieder zurück in die Klinik oder in die Praxis oder was auch immer. Deshalb denke ich auch, dass Generation Z sehr gut auf ihre Mental Health achtet. Also auch schaut, Work-Life-Balance ist der Key. Es lohnt sich dann nicht, bis zum 65. Lebensjahr durchgeackert zu haben und dann ein Jahr später an einem Herzinfarkt gestorben zu sein. Dann hat man ja nichts erreicht. Dann hat man ja immer wieder sein Leben auch viel später hinausgezögert und gesagt, da mache ich den Australienurlaub. Danach sind wir irgendwie krank, haben irgendwelche Erkrankungen, die wir nicht hätten kommen sehen. Krebserkrankungen kommen ja auch mit dem Alter. Deshalb sollten wir wirklich in dem Moment leben, große Ziele sich setzen, surreale Ziele. Dann erreicht man auch irgendwas Neues und dann öffnen sich neue Türen. Deshalb Fazit, ich stimme dem Klischee nicht ganz zu und deshalb bin ich sehr stolze Generation Zettlerin.
Was müsste man deiner Meinung nach tun oder wie müssten sich die verschiedenen Generationen miteinander untereinander verhalten, damit es eben diese doofen Klischees nicht mehr gibt, sondern du hast es jetzt total toll erklärt. Also das ist ja eine mega Eigenschaft deiner Generation, dieses flexible Sein und sich eben genau deswegen auch weiterzuentwickeln und andere neue Wege zu gehen. Was müsste man tun, damit die Generationen untereinander sich besser verstehen und dann auch da eine Akzeptanz entstehen kann?
Mhm. Zuerst auch einfach akzeptieren. Dann ist es halt so. Der eine möchte seine 40 Stunden am Woche arbeiten, die anderen möchten Homeoffice und dann gucken, wie funktioniert's. Scheint ja trotzdem dann zu funktionieren, wenn die Hälfte im Homeoffice sitzt und das gerne macht, Telefonate meidet. Das ist so ein Klischee. Ich hasse Telefonieren, ne? Also das Klischee trifft schon, aber das hassen ja viele. Und dann gucken, was stört mich an der anderen Generation? Ich würde das erstens nicht so grauzonig sehen und so scharf sehen, sondern einfach sagen, warum nervt mich jetzt Generation Z? Warum nervt mich dieser jüngere Mitarbeiter? Vielleicht nervt er mich, weil er etwas macht, was ich gerne machen wollen würde, aber mich nicht traue. Und dann sagen, ja, okay, anscheinend möchte ich auch einen Tag Homeoffice. Dann anfragen, dann sich trauen und sagen, okay, ich nehme auch meinen Mut zusammen und probiere es aus. Sag dann, nee, Homeoffice fand ich komplett doof, ist nichts für mich. Und bin dann sehr happy, wieder im Büro vor Ort zu sein. Dann hat man das wieder für sich gelöst. Und man muss einfach nur in Reinen mit sich selber sein. Also weg von dem Fokus auf andere, mehr zu sich selber zurück. Nicht egozentrisch, Teamplayer, aber gucken, dass man selber mit sich happy ist. Und bevor man mit der Beurteilung von anderen anfängt, immer gucken, was mag ich denn an mir nicht und dann automatisch an anderen auch nicht, weil die ja ein Spiegel auch sind. Manchmal hast man Eigenschaften von Kollegen, denkst du, boah,
ne?
Genau,
Ja,
und man denkt so,
genau.
Boah, wie kann man nur so sein? Und dann hat man dieselben Eigenschaften.
Ja, spannende Idee. Finde ich gut.
Wo du schon mal hier bist, Valentina, also unser Podcast heißt ja, wo ich schon mal da bin. Wo du schon mal hier bist, dann würde ich dir gerne die Chance einräumen, jetzt hier auch nochmal zu sagen, womit kann man dich am ehesten in deinem Projekt, in deiner Vision unterstützen? Du darfst dir jetzt alles wünschen, Geld, Netzwerk, prominentes Fürsprechen. Was, wenn du dir das wünschen könntest, was würde dich in deiner Vision für die Zukunft der KI in der Medizin, für die Patientenversorgung am besten unterstützen?
Richtig tolle Frage. Und zwar, dann wünsche ich mir tatsächlich Pilotkunden, Praxen, Kliniken, die Chefinnen, die Interesse haben, dieses Projekt bei sich auszuprobieren. Dass man in Kontakt trifft, sagt, okay, was kann man denn da machen? Das ist ja ein Projekt, was dann an die Kliniken, an die Praxen komplett personalisiert angepasst wird. Und was ich mir auch wünschen würde, ist, dass reichlich motivierte DermatologInnen bei der DDG am Freitag vorbeischauen, bei meinem Referat, weil da gibt es am Ende was Special zum Mitnehmen für jeden zum Ausprobieren, dann in der Praxis, in der Klinik. Muss ja irgendwie die Spannung hochhalten. Das heißt, ich brauche vor allem motivierte Kollegen, die das ausprobieren wollen. Ich habe natürlich auch aktuell mit den anderen Startups, mit denen ich höchstwahrscheinlich kooperieren werde, auch eine große Plattform, die ich dann bedienen kann. Aber wir brauchen natürlich auch Kunden. Und Kunden heißt nicht, dass wir jetzt die Millionen von euch wollen, sondern wir suchen Feedback. Feedback seitens der Praxen, Feedback der Kliniken, Feedback seitens der Patienten. Denn daraus können wir dann ein gutes Produkt machen. Und das kann man ja alles locker besprechen, einfach sich austauschen. Das würde mir sehr, sehr helfen. Ansonsten kann man gerne meine Website besuchen, arztavatar.de. Oder bei Instagram folgen.
Das werden wir beides, sowohl dein Instagram-Account als auch deine Website, werden wir in die Shownotes packen, sodass man das auch nochmal sich in Ruhe nachlesen und dann anschauen kann. Du hast mir so ein bisschen schon was vorweggenommen, nämlich die Erwähnung der DDG-Tagung in Berlin, die dieses Jahr ja wieder stattfindet. Ich glaube, helft mir kurz, das ist die KW 18, also irgendwie so 30. April bis 3. Mai, glaube ich.
3.
Ne?
Mai, genau.
Und du hast speziell da einen Vortrag am Freitag. Darfst
Freitag,
du das
genau.
ein bisschen genauer ankündigen, um was es da gehen wird, beziehungsweise wo wir dich da finden werden?
Genau, um 12.15 Uhr spreche ich über mein Projekt. Also KI-Avatare oder noch ein Zusatz kommt dazu. Also je nachdem, wie die Kooperation jetzt stattfindet. Und am Mittwoch ist ja auch die Eröffnungsveranstaltung. Ja, schaut mal vorbei. Vielleicht werde ich da erwähnt. Ja.
Dorit, da können wir wieder viele Teaser ankündigen mit schwarzen Wolken und mit vielen Fragezeichen.
Absolut.
Da haben wir die nächsten paar Tage wieder ein bisschen was zum Posten. Okay.
Ich bringe euch auch auf jeden Fall Autogrammkarten mit, wenn ihr wollt. So oft
ja,
wie eben.
Unbedingt. Also entschuldige, als guter Promi erwarte ich das natürlich auch, das hier. Und vielleicht kannst du auch eine kleine Autogrammstunde bei uns am Juderm-Stand einrichten. Das wäre natürlich klasse.
Das wäre ganz wild.
Da können wir dann so Selfies mit Valentina können wir anbieten. So, und dann machen wir einfach alles gleichzeitig bekannt. Dein Projekt, Juderm, das wird einfach toll. Ich finde sowieso,
richtig Gas.
Im Prinzip haben wir die Kooperation gerade schon beschlossen und unterschrieben. Wir haben dich schon eingefangen.
Das, sehr gut. Das passt. Ihr sagt mir einfach, wo ich auftauchen muss. Ne?
Ja, machen wir.
Hervorragend. Liebe Valentina oder Dorit, an dich erstmal, wenn du keine, ich glaube, deine Fragen sind eigentlich auch besprochen. Dann,
doch, ich habe noch eine.
Oh, dann da will ich dich noch nicht rausschmeißen. Alles klar, dann schieß los.
Wir haben ein bisschen um Miss Germany an der Anfangszeit geredet, aber ich möchte jetzt abschließend nochmal wissen, wie hat es sich angefühlt, zu gewinnen?
Boah.
Hattest du ansatzweise eine Erahnung, dass du es werden könntest oder war das völlig absurd in dem Moment? Surreal?
Es war wirklich absurd. Ich habe es gehofft und ich habe Kommentare bekommen mit, sie hat schon gewusst, dass sie gewinnt. Aber ich wusste es nicht, sonst wäre ich viel entspannter gewesen. Ich hatte so Bauchschmerzen davor. Ich war so aufgeregt. Ich hatte
Das
einen
glaube
Puls
ich.
von, einen unmenschlichen Puls wahrscheinlich, 200 noch was. Und ich habe einfach nur noch die Augen zugemacht und schon bereits gelächelt, weil ich dann nicht wollte, dass ich dann, wenn jemand anders gewinnt, aus Versehen nicht lächle, aus Schock oder dass da so eine natürliche Reaktion kommt. Ich wollte dann nicht irgendwie komisch schocken, deshalb habe ich schon im Voraus gelächelt, Augen zugemacht, weil ich konnte nicht mehr. Das war alles sensory overload, das war alles mir zu viel und dann dieses, und wessen Leben wird sich verändern? Miss Germany 2025, so, komm, sag's jetzt einfach. Miss Germany 2025, noch. Jetzt, komm. Und dann
Gibt
hat sie
sich,
den
ne?
Ton,
Ja.
das ist richtig frech, und dann hat sie den Ton verändert und ich wusste, jetzt oder nie. Miss Germany 2025 und dann schreit sie mein Name. Valentina. Ich war so, oh, ich habe erstmal ausgeatmet und ich habe nur noch meine Familie gehört. Die haben geschrien, meine Brüder sind
Ja,
ausgerastet.
das habe ich gesehen. Das hattest du ja gepostet. Das fand ich so
Ja,
süß.
das ist, da haben
Richtige Pro-Freude. Ja.
die Frauen aus der Top 18 haben geschrien. Ich habe, alles ist explodiert. Ich habe die
Toll.
Choreo vergessen, ich habe komplett gepanikt. Ich so, was mache ich jetzt? Und guck zu der Moderatorin, sie so, komm her. Und ich so, okay, komm, ich komme mal zu dir. Sie hat mich umarmt. Sie so, jetzt zur Api, zu meiner Vorgängerin, die umarmt, Schärke bekommen, Preis bekommen. Ich so, wenn ich Preis in der Hand habe, hochheben, hochgehoben. Gelächelt, Preis wird weggenommen. Und ich gucke die an, so, und jetzt? Und jetzt? Aber ich lächle. Also, was mache ich jetzt? Bitte Hilfe. Dann kam der absolut beste Banger von Lady Gaga, Abracadabra. Und ich wusste, oh, ich darf ja zu diesem Song laufen. Bin nach vorne gelaufen. Plötzlich wurde so eine rote Schnur um mich hochgehoben, um die Bühne. Paparazzis kamen angesprintet. Meine Familie kam nicht an mich durch. Die Frauen sind dann nach vorne zu mir gekommen. Musste posen, musste immer wieder Haare weg von der Schärpe, weil Europa-Park muss zu sehen sein. Und so plötzlich kamen die Regeln und ich so, oi, 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 was mache ich hier eigentlich? Und dann durfte ich irgendwann nach 2 Stunden zu der Familie, bin dann irgendwie gerade so angekommen auf der Tanzfläche. Es war einfach der krasseste Abend unseres Lebens. Ich bin ja 3 Runden durfte meine Familie jubeln. Und zum Abschluss zeige ich auch gleich meine Pokale und meine Schärpe in die Kamera, damit ihr es auch mal gesehen
Dann
habt.
haben wir nochmal ein
Also das.
Feedback. Also dann muss ich jetzt doch auch noch mal eine
Ja.
abschließende Frage stellen. Wie geht man denn nach dem, so wie du das gerade hier berichtest, wie geht man denn danach am nächsten Morgen im weißen Kittel zum Dienst- und Machtübergabegespräch?
Und es war tatsächlich so, ich war dann noch eine Nacht da und bin erst am Tag darauf zur Arbeit. Und den Tag darauf hatte ich auch ganz normal Bereitschaftsdienst. Und das war gleichzeitig auch erleichternd, aber auch so, als wäre ich von einem Fiebertraum aufgewacht, war komplett noch übermüdet, hat die erste Nacht nur 3 Stunden geschlafen, dann waren weitere Aufträge. Die Bild hat mich ja noch auf der Bühne interviewt. Das war alles ganz, ganz wild. Und an der Arbeit wurde ich erkannt, die ganze Zeit. Ich wurde nach einem Selfie sogar gefragt. Also es ist ja ein ganz anderes Leben. Und ich war auch irgendwie auch traurig, aber auch happy, dass ich gewonnen habe, aber die schöne Zeit vor Ort vorbei war. Gleichzeitig ist ja die schöne Zeit mit Miss Germany noch nicht vorbei. Und das Ziel von Miss Germany ist es jetzt, mich dieses ganze Jahr zu unterstützen und das zu erreichen, was ich möchte. Weil wenn ich Erfolg damit habe, hat auch die Marke Miss Germany damit natürlich Erfolg. Und ich freue mich schon auf die neue Staffel. Da darf ich leider noch nichts verraten. Aber das mal von der Seite zu sehen, dann endlich zu verarbeiten, diesen ganzen Fiebertraum, den ich erlebt habe. Was war denn das eigentlich?
Ja.
Aber es war wirklich, wirklich ein wunderschöner Abend. Jedes Mal meine Familie zu sehen, wie die gefiebert haben und mir schon die Faust gezeigt haben. Meine Brüder sind ja Leistungssportler und zeigen immer Faust. Und ich so, okay, ich schaffe das, ich schaffe das. Und dann habe ich es geschafft. Es war unbeschreiblich.
Klasse.
Dann zeig uns doch jetzt doch noch mal die Pokalecke, komm.
Ja, sehr gerne. Ein Moment. Es sind 2 Pokale. Einmal für meine Untergruppe, Female Moverin, und einmal Miss Germany 2025.
Oh,
die sind auch
wow.
richtig schwer. Die stelle ich einmal euch hierher.
Das sind richtig ja. Designerteile. Voll gut.
Und dann hole ich mal die Schärpe. Das
sehr
ist
schön.
Das ist der Beweis, dass ich auch wirklich gewonnen habe. Warte, ich mache hier mit meinem Gesicht.
Ich hätte nicht dran gezweifelt. Wahnsinn. Schön.
Es ist echt.
Voll.
Ja.
Ach Gott.
Immer noch surreal. Hätte
ja,
hätt
ich
nie
dir.
Im Leben
das
gedacht.
Ich dir. Ach, kannst du total mega stolz drauf sein. Super.
Dankeschön.
Also auch wirklich, Dorit hat es ja am Anfang schon mal kurz erwähnt, aber wirklich nochmal herzlichen Glückwunsch. Mega krasse Leistung. Echt wirklich gut gemacht.
Ganz, ganz lieben Dank. Dankeschön.
Okay, dann hatten wir jetzt nochmal eine kleine Extra-Runde und ich versuche es jetzt nochmal mit einem mit einem guten Ausstieg. Also an dieser Stelle erstmal an dich, liebe Valentina, ganz, ganz, ganz lieben Dank, dass du zu unserem winzig kleinen, unbedeutenden Podcast als Promi erschienen bist. Ich meine, das hat uns geadelt. Ab jetzt buchen wir nur noch in auf deiner Augenhöhe.
Nur noch Z-Promis.
Wir haben dem Wort jetzt einfach auch eine neue Bedeutung gegeben. Das muss man jetzt so sehen. Nein, ganz, ganz lieben Dank. Das war ein tolles Gespräch. Das hat riesen Spaß gemacht.
Total.
Und vielen, vielen Dank, dass du bei uns warst.
Danke euch
vielen
für
Dank,
die Einladung.
Valentina.
Das war wirklich, wirklich mega. Und ich freue mich, euch live zu sehen bei der DDG. Und das mit den Autogrammkarten war nicht gelogen, weil in einer Woche, in 4 Tagen fahre ich nach Oldenburg und habe wirklich Autogrammkarten, die ich unterschreiben soll. Also normalerweise unterschreibe ich ja Rezepte, aber für euch auch gerne Autogrammkarten.
So ist dein Leben hier.
Jetzt wird alles anders, genau.
Wir sehen uns auf der DDG-Tagung. Bis dahin. Tschüss alle zusammen. Tschüss.
Macht's gut.
Tschüss. Tschüssi.
Der Podcast Wo ich schon mal da bin ist eine BVDD e.V. Produktion. Redaktion Dr. Thürer Bandholz, Dr. Dorit Düker, Benjamin Groh, Christine Rosenow. Producer Christine Rosenow. Executive Producer Dr. Thürer Bandholz. Ton und Schnitt Christine Rosenow.